Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass all diese Vorwürfe für mich mittlerweile keine allzu große Relevanz mehr haben. Sie haben mich in der Zeit in der Politik natürlich gestört. Sie haben mich geärgert. Ich habe sie als ungerecht wahrgenommen. Mittlerweile tangieren sie mich relativ wenig. Sie spielen in meinem täglichen Leben als Unternehmer keine Rolle mehr.
Die Gelassenheit in Person, so gibt sich Sebastian Kurz vor ein paar Tagen noch im österreichischen Fernsehen. Als ginge ihn das alles nichts mehr an. Die vielen Vorwürfe der Untreue, der Bestechung, der Bestechlichkeit in seiner Zeit als Regierungschef, die laufenden Korruptionsermittlungen. Mit dieser Ruhe von Sebastian Kurz sollte es jetzt aber vorbei sein. Ein Jahr nach seinem Rücktritt und erklärten Abschied von der Politik packt ein einst enger Vertrauter und Weggefährte gegenüber den Ermittlern aus und belastet den Ex-Kanzler Österreichs schwer. Wie brisant das ist, das hören wir gleich im Gespräch mit Eva Konzett von der österreichischen Wochenzeitung Falter. Außerdem geht es heute um Chancen, und zwar um Chancen für Migrantinnen und Migranten, die schon viele Jahre in Deutschland sind, die bisher aber gezwungen waren, sich immer von Duldung zu hangeln und die jetzt eine langfristige Perspektive bekommen sollen. Schauen wir uns auch genauer an. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg.
Meine Damen und Herren, er hat es wieder einmal getan.
Ex-ÖBAG-Chef Schmidt belastet Ex-Kanzler Kurz schwer.
Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium kooperiert seit April mit der Staatsanwaltschaft.
In 15 Vernehmungstagen hat er so ziemlich alle Verdachtslagen bestätigt, die so im Raum standen.
Eine politische Bombe ist geplatzt.
Ordentlich was los in den österreichischen Medien. Alles dreht sich gerade um Thomas Schmidt, der in der ÖVP und als Spitzenbeamter einst kräftig geholfen hat, Sebastian Kurz ins Wiener Kanzleramt zu bringen. Eine Schlüsselfigur auch in der Affäre um geschönte Umfragen und gekaufte positive Medienberichte. Der jetzt gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft reinen Tisch gemacht hat und in langen Vernehmungen auch gesagt hat, Kurz hat alles gewusst. Viel politischer Sprengstoff steckt in dieser Zeugenaussage. Das hat mir Eva Konzett vom Wiener Falter erklärt, wo sich die Kolleginnen und Kollegen gerade durch hunderte Seiten an Vernehmungsprotokollen gewühlt haben.
Natürlich ist das eine politische Bombe, weil sie jetzt noch einmal zeigt, wie diese Volkspartei, wie vor allem der türkise Teil der Volkspartei funktioniert hat und nach welchen Kriterien agiert worden ist, nämlich, und das zeigen diese 454 Seiten Vernehmungsprotokolle des Thomas Schmidt doch recht deutlich, nach einem Prinzip, und das ist das Prinzip des Eigennutzes.
Das sind 454 Seiten an Dokumenten, die Sie beim Falter vorliegen haben, die Sie sich angeguckt haben, über Nacht, wie ich einem Tweet des Chefredakteurs entnehme. Würden Sie sagen, das Fazit ist, vieles, was bisher eben in die Kategorie Spekulation gehörte, in die Kategorie Indiz möglicherweise oder Vorwurf, das kann jetzt mit, sagen wir, harten Beweisen unterlegt werden?
Harte Beweise sind es nicht. Man muss betonen, dass Thomas Schmidt, weil er ja selbst Beschuldigter ist, nicht der Wahrheitspflicht unterliegt. Also er wurde im Sommer 15 Tage lang von den Staatsanwälten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft befragt. Er ist von sich aus auf die Staatsanwaltschaft zugegangen. Er sagt, er wolle reinen Tisch machen, er wolle mit dem Thema abschließen. Es mag aber eben auch mitgespielt haben, eben, dass die Vorwürfe gegen ihn oder die Verdachtsmomente gegen ihn sehr schwer wiegen und er eine Kronzeugenregelung anstrebt, wodurch er möglicherweise straffrei gehen könnte oder mit einer Bußzahlung davonkommt.
Was ist denn jetzt im Kern das, was Sie aus diesen Vernehmungsprotokollen herausziehen können? Also welcher Komplex steht da im Mittelpunkt? Ist das der Vorwurf eben gekaufter Medienberichte?
Wir nennen es das Beinsharp-Tool, und das ist sicher insofern der wichtigste Aspekt in dieser ganzen Sache. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist derjenige, über den letztlich Sebastian Kurz fallen könnte. Es geht nämlich hier um den Straftatbestand der Anstiftung zur Untreue. Thomas Schmidt hat gesagt, dass Kurz ihn eben beauftragt habe, Steuergeld für Parteizwecke einzusetzen. Und wenn sich das erhärtet und wenn es da ein Urteil gibt, dann sprechen wir von einem Strafrahmen von bis zu 10 Jahren. Was darüber hinaus sehr, sehr spannend ist, ist, wie eben in diesem System interveniert worden ist von Seiten der Politik. Offenbar hat der jetzige Nationalratspräsident interveniert. Es hat der Clubchef der ÖVP soll interveniert haben. Das sind Mutmaßungen, die Thomas Schmidt jetzt aufgebracht hat. Und zwar wurde da immer dann für die ÖVP oder für das ÖVP-Klientel wurden die Sachen bereinigt. Thomas Schmidt selber, wahrscheinlich auch für die deutsche Hörerschaft sehr interessant, soll oder berichtet, wie er über Monate in einem Steuerverfahren des René Benko, also Stichwort Galeria Kaufhof Karstadt, die Signa Holding, also der Konzern von René Benko, soll da ein Steuerverfahren torpediert haben, das zu Ungunsten des René Benko hätte ausgehen können. Und René Benko soll ihm dafür einen Posten oder den Posten des Generalbevollmächtigten in der Signa Holding angeboten haben. Da geht es um Bestechung und Bestechlichkeit. Die ÖVP wusste also, wie in diesem System, das sie da aufgebaut hat, es für die Iren zu richten.
Sie haben jetzt noch ein paar andere Namen genannt, unter anderem den Clubchef der ÖVP. In Deutschland nennen wir das, glaube ich, den Fraktionsvorsitzenden im Parlament. Und wenn Sie das so andeuten, heißt das auch, dass abgesehen von Sebastian Kurz und der Frage, ob es da jetzt ein Strafverfahren gibt und möglicherweise eine Haftstrafe für ihn, dass da jetzt auch noch andere aktive Politikerinnen und Politiker der ÖVP noch im Feuer stehen?
Die stehen jetzt einmal im Feuer, vor allem auch der ganze engere Kreis rund um Sebastian Kurz, sein Medienmanager, sein Pressesprecher. Es geht um Finanzminister, um ehemalige, es geht um Medienmagnaten, die offenbar bei diesem Feindschaftstool mitgemacht haben. Also da wird schon der politmediale Komplex, wenn man das jetzt so nennen darf, in Wien ziemlich durcheinander gebracht.
Und Ihre Interpretation dieser Unterlagen ist, dass es gute Anhaltspunkte dafür liefert, dass Sebastian Kurz dann über kurz oder lang als Ex-Kanzler tatsächlich auf der Anklagebank landen wird.
Darüber müssen letztlich die Staatsanwälte entscheiden, aber wir haben auch unter Journalisten immer uns gefragt, was passiert, wenn Thomas Schmidt denn auspackt, weil wir wussten, wie viel Wissen er hat und jetzt hat er ausgepackt und davor hat die ÖVP die Chat-Nachrichten des Thomas Schmidt gefürchtet, dass dann quasi er noch die Interpretation des Ganzen auf 454 Seiten liefern wird. Das hat sich da wahrscheinlich niemand ausgemalt und das bringt natürlich jetzt sehr viele in die Bredouille.
Mhm. Thomas Schmidt, ein enger Vertrauter, ein langjähriger Weggefährte von Sebastian Kurz, packt also aus, stellt sich als Kronzeuge der Ermittler zur Verfügung. Sie haben gesagt, er wollte reinen Tisch machen. Haben wir damit sozusagen sein Motiv geklärt oder was sonst hat ihn, mag ihn bewogen haben, jetzt so eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten?
Also nach eigenen Angaben war es seine Mutter, die ihm ins Gewissen geredet habe und gemeint habe, wir haben dich so erzogen, dass man für die eigenen Fehler gerade steht. Das hat er quasi auch seinen Ausführungen, seinen Vernehmen, also eine Art kleine Präambel so angestellt. Es dürfte aber doch auch mitgespielt haben, dass Thomas Schmidt beschuldigt ist in mehreren Punkten, dass ihm eine langjährige Haftstrafe droht und dass er diese Kronzeugenregelung eben anstrebt. Was dafür notwendig ist, ist ein reumütiges und vollumfängliches Geständnis seiner Taten. Das hat er jetzt mit in diesen 15 Vernehmungstagen abgelegt und er muss auch der Staatsanwaltschaft noch quasi weitere Ermittlungsstränge liefern oder Dinge liefern, die sie noch nicht so auf dem Schirm hatten, also quasi noch neue Dinge auf den Tisch legen, von denen sie noch nichts gewusst haben.
Wir haben ja jetzt auch auf Twitter gesehen, da ist ja auch viel los und viel Häme auch natürlich, was Sebastian Kurz angeht, aber eben auch meldet sich Sebastian Kurz eben selber auf Twitter zu Wort mit einem länglichen Dokument, das man, ich würde sagen, als Dementi lesen kann. Da nimmt er ja auch Bezug auf den Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, also dass ein Motiv von Thomas Schmidt sein könnte, dass er eben auch auf Straferlass als Beschuldigter rechnen kann, möglicherweise gar keine Strafe dann am Ende aufgebrummt bekommen könnte. Wie lesen Sie dieses Dementi, das Sebastian Kurz selber veröffentlicht hat?
Ja, er hat ja die Vorwürfe alle zurückgewiesen. Jetzt zu versuchen, Thomas Schmidt da jetzt als eine Art Münchhausen, auch das ist schon ein Hashtag auf Twitter in diesem Zusammenhang, darzustellen, scheint mir dann aber doch ein Rückzugsgefecht zu sein. Dafür sind nicht nur die Vorwürfe zu schwer, dafür liegt eigentlich auch an Dokumenten schon sehr, sehr viel vor. Und Thomas Schmidt beschreibt auch, wie Sebastian Kurz ihn quasi versucht hat, als Sündenbock zu instruieren. Also er Schmidt hätte nach den Hausdurchsuchungen im vergangenen Herbst in den Ministerien hätte er quasi sagen müssen, dass er dafür für alles verantwortlich gewesen sei und Sebastian Kurz nichts gewusst habe. Das entspricht nicht ganz den Ermittlungsergebnissen und die sind letztlich ja diejenigen, auf die es ankommt.
Sondern wie ist es wohl wirklich gewesen oder vermeintlich gewesen?
Das liegt an der Justiz, das herauszufinden. Wir haben hier zwei Dinge auf diesen 454 Seiten, abgesehen von den strafrechtlichen Punkten, sehen wir eben schon das Sittenbild der türkisen Jahre, die ja in der ÖVP bis jetzt als eine Art des Wohlgedeihens gesehen werden. Da haben die Umfragen gestimmt, da hat man die Wahlen gewonnen. Aber letztlich war es doch ein System, das manipulierte, das eben die eigene Klientel bevorzugte. Wir haben das gesehen bei den Steuerverfahren, die ich erwähnt habe. Man hat das gesehen, wenn sie versucht haben, andere einzuschüchtern, etwa die katholische Kirche, als diese einen menschlichen Umgang in Asylfragen einmahnte. Dieses System liegt jetzt vor uns und das ist natürlich ein System, für das auch Sebastian Kurz sich verantworten muss.
Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel beschreibt es heute so: Der radikalisierte Konservatismus, den das System Kurz repräsentiert, bestand, / besteht, aus einem mafiösen Netzwerk, das für den eigenen Vorteil den Staat ausgenommen hat. Sind Sie da einverstanden mit dieser prägnanten Formel?
Ja, sie bringt es eigentlich doch sehr gut auf den Punkt und ich würde dem noch vielleicht einen Satz hinzufügen, der den Staat zum eigenen Vorteil ausgenommen hat und gleichzeitig mit Ressentiments gegenüber den Arbeitslosen, gegenüber Flüchtlingen, generell gegenüber Schwachen die Emotion geschürt hat und quasi so das Wahlvolk bei der Stange gehalten hat oder die Stimmung da entsprechend vorangetrieben hat. Und der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer hätte, also die Partei vor einem Jahr übernommen hat, eben einen radikalen Schlussstrich ziehen müssen unter all diese Dinge, von denen er ja mutmaßlich auch wusste. Das hat er aber nicht getan. Er hätte sich quasi in den Neuanfang retten müssen und er hat ein bisschen Camouflage drauf getan und jetzt bricht halt das System dahinter auf diesen 454 Seiten Vernehmungsprotokollen wieder durch.
Und bedeutet das dann auch, dass es jetzt ungemütlich wird in der Koalition aus ÖVP und den Grünen in Wien?
Die Grünen haben sich ein bisschen auf ihren Standpunkt verschanzt, dass das Ganze jetzt einmal vorrangig ein ÖVP-Problem sei, womit sie nicht ganz Unrecht haben, insofern als dass die meisten der Aspekte, die Thomas Schmidt da auch jetzt aufgebracht hat, noch in die Regierungskoalition mit den Blauen fallen. Sie haben vorhin schon den Clubchef, den August Wöginger genannt, der, und das könnte durchaus ein Problem werden für die Koalition, ist das Scharnier zwischen der ÖVP und den Grünen. Ohne ihn wird diese Koalition nicht funktionieren und er steht jetzt doch sehr unter Beschuss.
Bleibt also in allen möglichen Hinsichten ziemlich spannend, wie das jetzt weitergeht, oder?
Auf jeden Fall.
Sich über Jahre von Duldung zu Duldung hangeln, das ist die schwierige Situation von weit mehr als 100.000 Migrantinnen und Migranten bei uns, die aus ganz unterschiedlichen Gründen schon seit Jahren in Deutschland leben, aber von den Behörden keine Gewissheit bekommen, auch auf Dauer bleiben zu können. Entwürdigend findet das nicht nur die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Auch die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, dieser Gruppe von Zugewanderten eine bessere, eine vor allem langfristige Perspektive zu geben. Titel dieses Projekts: Chancenaufenthaltsrecht. Ihren Vorschlag dazu hat die Bundesregierung schon auf den Tisch gelegt. Heute werden die Pläne zum ersten Mal auch im Bundestag debattiert. Wir wollen sie uns deshalb auch ein bisschen genauer anschauen mit Dirk-Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio. Hi Dirk, grüß dich.
Ja, hallo, hi.
Chancenaufenthaltsrecht, das klingt ja schon mal ziemlich vielversprechend, erinnert ein bisschen auch an frühere Zeiten, zum Beispiel an dieses Gute-Kita-Gesetz von Franziska Giffey, damals Familienministerin von der SPD. Also klingt nach einer äußerst positiven Botschaft. Welche Chancen stecken denn in diesem Vorschlag der Ampel?
Ja, vielleicht nochmal zum Namen, Jasper. Also in der Tat, du hast recht, es gibt ja noch ein paar andere Gesetze von der SPD, die mit positiven Titeln versehen worden waren. Das starke Familiengesetz zum Beispiel gab es. Dann die Respektrente. Also insofern, das sind immer gute Überschriften. Jetzt also dieses Chancenaufenthaltsrecht, was soll das bringen? Darüber habe ich gestern mit Dirk Wiese gesprochen. Der ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und zuständig für Innenpolitik. Und der sprach davon, dass Lebensrealitäten anerkannt werden sollen. Es geht um Leute, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber nicht abgeschoben wurden, weil zum Beispiel gesundheitliche Gründe dagegen sprachen oder weil der Herkunftsstaat zum Beispiel nicht kooperiert hat. Leute, die aber gut integriert sind und die hier schon seit langem oder seit längerem zumindest mit ihren Familien in Deutschland leben und arbeiten, denen eine Perspektive zu geben, dauerhaft möglicherweise in Deutschland zu leben. Darum geht's. Wir alle, Jasper, kennen ja die Fälle, in denen ein Erwachsener zum Beispiel oder auch ein Jugendlicher, ein Schüler oder eine Schülerin plötzlich vor der Abschiebung steht und die ganze Gemeinde Kopf steht, die ganze Schule. Um diese Fälle geht's.
Die Integrationsbeauftragte, ich habe sie gerade schon angesprochen, die spricht in dem Zusammenhang davon, dass es darum geht, mehr Menschlichkeit statt Misstrauen. Ist das so ein bisschen die Stoßrichtung und das, was sich die Ampel da vorgenommen hat, ein wenig mehr Humanität in diese ganze Migrations- und Asylpolitik zu bekommen?
Ja, genau so ist das. Natürlich der Versuch, einfach diejenigen Leute, die hier in Deutschland schon sind einige Jahre und die einfach gut integriert sind, die keine Probleme machen, die einen Job haben, die für ihren Lebensunterhalt selber sorgen können, dass man denen einfach die Perspektive gibt, ja, ihr könnt hier bleiben, ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft. Nicht voraussetzungslos, es gibt Voraussetzungen. Zum Stichtag 1.1.2022 müssen diese Leute eben mehr als 5 Jahre in Deutschland gelebt haben. Die müssen, wie ich es gerade schon sagte, für ihren Lebensunterhalt überwiegend jedenfalls selbst aufkommen. Und sie müssen sich bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie das immer so schön heißt. Ausgeschlossen übrigens sind Straftäter und Straftäterinnen, wobei geringere Geldstrafen kein Hindernis sein sollen. Und ja, Leute, die auch eine falsche Identität angegeben haben, um ihre Abschiebung zu verhindern oder die gar nicht kooperiert haben da in der Frage. Insgesamt unterm Strich sind betroffen 136.000 Menschen in Deutschland.
Mhm. So, dann haben wir sozusagen ein bisschen den Rahmen gesteckt, für wen das zutreffen soll, wer diese Chance bekommen hat. Wie soll das dann im Einzelnen ablaufen?
Also alle Personen, die zum 01.01.2022, also dieses Jahres, 5 Jahre in Deutschland gelebt haben und diese gerade erwähnten Voraussetzungen erfüllen, die sollen 1 Jahr lang Zeit bekommen, die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht erlangen und herbeizuschaffen. Also zum Beispiel die Identität, wie gerade schon gesagt, zweifelsfrei zu klären oder einen Job vorzuweisen, zu belegen, dass man eben dann von diesem Job auch leben kann. Und die bekommen dann ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Alle anderen, die fallen dann wieder in die Duldung zurück und müssen dann auch wieder mit Abschiebung rechnen. Übrigens Thema Abschiebung oder Stichwort Abschiebung, die sollen jetzt auch in Zukunft, das ist die andere Seite der Medaille, konsequenter durchgezogen werden. Dazu wird die Abschiebehaft von 3 auf 6 Monate verlängert. Also man wählt ein bisschen stärker aus. Danach sind das Menschen, die sich unauffällig verhalten, die sich positiv in die Gesellschaft integriert haben, die möchte man gerne halten, aber die Straftaten, schwere Straftaten begehen, die möchte man schneller loswerden. Das ist so der Kurs.
Das ist der Kurs und der Plan der Regierung, der Ampelparteien gewissermaßen. Was sagt denn die Opposition im Bundestag zu diesen Plänen?
Komplett dagegen. Ich habe mit Thorsten Frey von der CDU, der ist erster parlamentarischer Geschäftsführer in der Unionsfraktion, gesprochen. Der hat mehrere Argumente genannt. Erstens ein Pull-Effekt, ein angeblicher. Mehr Menschen werden sich auf den Weg machen, wenn bei ihnen das Signal ankommt, man kann so oder so in Deutschland bleiben, egal ob man jetzt einen Asylgrund hat oder nicht. Dann der zweite Punkt, Zuwanderung in die Sozialsysteme. Leute würden kommen und dem Staat auf der Tasche liegen. Das ist das zweite Gegenargument. Das dritte, die Koalition vermische Asylpolitik und Zuwanderungsrecht. Wenn es um die Sicherung von Fachkräften zum Beispiel geht, ist übrigens ja auch ein Argument für das Chancenaufenthalt, dass man die Leute eben halten kann und möglicherweise mit guten Ausbildungen dann auch versehen kann und hier im Arbeitsmarkt gut einsetzen kann, dann müsste man das Fachkräftezuwanderungsgesetz anpacken und nicht alles vermischen, so argumentiert die Union.
Also 3 Punkte im Wesentlichen jedenfalls von Seiten der Union. Welchen davon kannst du was abgewinnen? Welche treffen den wunden Punkt vielleicht?
Ja, eigentlich nicht so wahnsinnig viele. Sie sind nur mäßig triftig, die Gegenargumente aus meiner Sicht jedenfalls. Jetzt mal mit Blick auf den Pull-Effekt, den angeblichen. Ich meine, da gibt's ja extra deswegen diese Stichtagsregelung. 1.1.2022. Es geht nur um diese Person. Klar kann das sein, dass es Menschen gibt, die sich ermutigt fühlen, sich nach Deutschland zu begeben. Aber das betrifft die denn ja nicht, dieses neue Chancenaufenthaltsrecht. Dann der zweite Punkt, Zuwanderung in Sozialsysteme. Ja, kann man auch sagen, nee, trifft nicht zu. Denn die Menschen müssen ja, wie gesagt, überwiegend für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen. Und dann das Argument, man müsste lieber das Fachkräftezuwanderungsgesetz anpacken. Genau das hat die Ampel vor. Bis Ende des Jahres will die nämlich Eckpunkte vorlegen. Also hier geht es aber um die Leute, die gut integriert sind, aber von der Abschiebung bedroht sind. Es geht da um einfach auch eine humanitäre Frage, ob man sie nicht in Ruhe hier leben lässt oder ob man sie abschiebt, um dann im Ausland wiederum nach Menschen zu suchen, die wir hier brauchen könnten. Das ergibt aus meiner Sicht auch wenig Sinn. Mhm. Ein Punkt vielleicht, da könnte man sagen, da hat die Opposition einen Punkt. Da geht es vielleicht um die Leute, die zwar überwiegend für ihren Lebensunterhalt irgendwie selbst sorgen können, aber noch nicht lange eingezahlt haben in die Rente oder nicht viel. Die könnten dann natürlich in Sozialhilfe reinfallen. Das kann man nicht ausschließen. Wäre natürlich auch Futter für die AfD, kann ich mir gut vorstellen. Aber die Frage ist natürlich, Jasper, auch wie viele wären das so? Und ich würde mal sagen, im Normalfall, die Menschen, die hier leben, die wollen arbeiten und von ihrer Arbeit dann auch leben können, egal ob Deutscher oder Ausländer.
Mhm. Du hast jetzt mehrfach auch sozusagen das Problem des Arbeitskräftemangels, des Facharbeitskräftemangels angesprochen. Da sind wir ja in einer schwierigen Situation, eine Situation, die von Monat zu Monat quasi schwieriger wird. Ist das quasi nochmal ein weiteres Argument, da jetzt eher großzügig zu sein als restriktiv angesichts der Situation auf dem Arbeitsmarkt?
Also ich würde sagen, das Argument spielt eine Rolle. Es macht keinen Sinn, Leute, die gut integriert sind, die Deutsch sprechen, die einen Job haben, die sogar vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, abzuschieben, außer Landes zu bringen und dann im Ausland wieder neu zu suchen. Auf der anderen Seite ist auch ein bisschen unklar, wie ist diese Gruppe von diesen 136.000 Leuten eigentlich so zusammengesetzt? Wie gut sind die eigentlich ausgebildet? Wie gut kann man die brauchen? Insofern, das wird auch nicht auf alle so zutreffen, aber da ist auch der Ansatz der Ampelkoalition einfach, ja, also ausbilden statt abschieben. Das ist ja auch ein Argument, eine Forderung, die auch die Wirtschaft erhebt. Und wenn man dann eben noch über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch weitere Impulse gibt, dann ist man vielleicht einigermaßen auf einem guten Weg.
Und einen Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen, weil du ihn selber erwähnt hast. Es gibt auch eine andere Seite der Medaille, hast du gesagt. Wenn es um Abschiebungen geht, da will man durchaus die Frist oder die Zeit, die das möglich ist, verdoppeln von 3 auf 6 Monaten. Gibt es in den Plänen der Ampelregierung auch diese andere Seite, dass man in diesem Punkt für diese Gruppe an Zuwanderern eher großzügig, eher mehr menschlich sein möchte, sage ich mal, und für andere aber auch schneller klären, ob Asylanträge gerechtfertigt sind oder nicht? Also gibt es auch insgesamt in der Ampel bei den weiteren Plänen zur Asyl- und Migrationspolitik die Seite, dass man da ein bisschen mehr die Schraube anzieht? Wir wissen ja alle, es gibt sehr viele Geduldete auch, sehr viele, die ausreisepflichtig eigentlich sind und die aber oft aus ganz unterschiedlichen Gründen wiederum gar nicht abgeschoben werden.
Ja, genau, das sind die zwei Seiten der Medaille, von der ich gesprochen habe. Auf der einen Seite eben dann mehr Humanität wirklich da an den Tag zu legen und zu sagen, okay, ihr könnt einfach hier auch bleiben, ihr seid ein Teil der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, also die Leute, die hier schwere Straftaten begehen, jetzt mal über Bagatelldelikte hinausgehend, die wollen wir einfach nicht haben. Und da werden wir jetzt auch stärker versuchen und konsequenter versuchen, diese Leute loszuwerden. Das ist die Doppelbotschaft, die genau in diesen Vorhaben drinsteckt.
Das war der Tag für diesen Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Rückmeldungen wie immer gerne unter der tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.